Das Thema meines Vortrages wurde mir vorgegeben und ich habe gemerkt, ich muss ständig über Gegenwind predigen. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob ich mal irgendwann eine Predigt gehalten habe über Gegenwind, die die Christen beeindruckt hat, oder ob es daran liegt, dass ich eine ziemliche Popularität habe in Deutschland als Angelsportjournalist und da hat man es dann naturgemäß mit Gegenwind zu tun, wenn man seinen Glauben öffentlich bekennt. Nun habe ich aber schon so oft über Gegenwind gepredigt, dass es mir langsam so ein bisschen müde wird. Und da habe ich mir überlegt, was für Arten von Gegenwind gibt es eigentlich? Nun, das, was sich jetzt vielleicht erwartet, das ist halt der Gegenwind, den man in der Welt hat, nicht? Wenn man ein Zeugnis ist oder eine klare Meinung hat, nicht? Dann heißt das oftmals, du bist der Störenfried und dann lehnen sich die Menschen gegen einen auf. Und da muss man klarkommen mit diesem Gegenwind, nicht? Und ich sage mal, wenn ich Taufen machen darf, ich durfte in den letzten Jahren viele, viele Geschwister taufen, dann sage ich immer zu denen, denke mal an die Israeliten. Als Gott die aus Ägypten rausholt und durch das Rote Meer führt, da überlesen viele, wie Gott das Meer gespalten hat. Sie sehen nur den Mose mit seinem Stab. Hollywood-Produktionen haben es auch so gezeigt. Mose fuchtelt da mit seinem Stab und das Meer teilt sich. Das steht da auch so. Aber das steht da noch viel präziser. Da steht, dass Gott das Meer teilte durch einen starken Ostwind, der die ganze Nacht wehte. So steht es da in 2. Mose. Lest es mal nach. Und das bedeutet, weil sie Richtung Kanaan waren, dass sie gegen den Wind mussten. Das vergessen viele. Und ich habe gestern bei uns in der Gemeinde noch gepredigt über den Herrn Jesus, wie er getauft wurde. Und wunderbarerweise, ohne dass es abgesprochen gewesen wäre, haben die Mädels, die bei uns die Kinderstunde machen, über das gleiche Thema da behandelt, nicht? Da sage ich immer, wie wunderbar der Heilige Geist das uns so zeigt, nicht? Und da habe ich gezeigt, was nach der Taufe passiert. Denn direkt nachdem der Herr getauft ist und die Stimme aus dem Himmel kommt, kommt die Prüfung durch den Teufel in der Wüste. Und darüber sind sich viele nicht klar. Gegenwind. Aber heute wollen wir uns mal mit einem ganz anderen Gegenwind beschäftigen. Nämlich mit dem, der aus unseren eigenen Reihen kommen kann. Und dann wird es richtig schmerzhaft. Oh, da nicken aber viele. Da bin ich jetzt ein bisschen erschrocken, wie viele von euch jetzt plötzlich nicken. Und das ist richtig gefährlich, nicht? Seht ihr, was mir so am meisten wehtut, wenn ich in der Öffentlichkeit angegriffen werde, ist nicht, lass mich mit deinem dämlichen Glauben in Ruhe, ich bin Atheist, ich brauche Gott nicht. Das verletzt mich gar nicht so. Wisst ihr, was mich richtig verletzt? Wenn mir Menschen sagen, Matze, ist gut, dass du Glauben hast. Du bist ein schwacher Mensch, du bist psychisch labil, da brauchst du den Glauben. Ich brauche den nicht, ich bin stark. Und darum habe ich dieses Profilbild bei WhatsApp. Wollte ich eigentlich einblenden, spontan, aber jetzt habt ihr schon gesehen. Sieht ein bisschen martialisch aus. Manchmal warnen Christen andere. Ich habe einen geistlichen Vater, den ich letztes Jahr beerdigen musste. Der hatte mal einem Bruder meine Adresse gegeben, meine Telefonnummer. Und da hat er denen gesagt, lass dich nicht von seinem Profilbild verunsichern. Der ist nicht so, wie es da aussieht. Aber ich möchte den Menschen zeigen, ein Christ ist kein Jammerlappen. So stellen sich oft Ungläubige dar, ne? Ich bin ein kerniger Typ. Das möchte ich auch demonstrieren. Ein Christ ist kein Jammerlappen. Ein Christ, der muss mit Gegenwind umgehen können. Und dann kannst du nur wie ein Fels in der Brandung stehen, wie damals, als ich noch diesen langen Bart trug, den meine Frau mir dann verboten hat. Da kann ich auch mitleben. Können wir das Bild jetzt vielleicht wegmachen, dass ich nicht die ganze Zeit hier... Ich bin ja von mir selber verunsichert. Ja, also liebe Geschwister, kleine Scherze am Anfang, aber seht ihr, wir sind keine schwächlichen Menschen. Wenn auch Paulus sagt, wenn wir schwach sind, sind wir stark, so müssen wir auch einen unbedingten Willen haben. Das nennt man Disziplin. Ja? Ich kenne keinen Ungläubigen, der nachts um 3 Uhr aufsteht und dann bis 3:30 oder 4 Uhr betet. Das mache ich oftmals draußen auf meiner Wiese hinter meinem Haus, weil mir die Geschwister am Herzen liegen und ich am Sonntag mich nicht traue, die Kanzel zu besteigen, ohne gebetet zu haben. Das macht kein Ungläubiger. Dafür brauchst du Disziplin. Wenn du dann aufwachst, und ich habe noch nie mehr einen Wecker gestellt, der Herr hat mich immer geweckt zur richtigen Zeit, immer, dann musst du auch raus aus dem Bett. Ja, ich möchte dann auch lieber liegen bleiben. Und seht ihr, diese Arten von Gegenwind, die unsere Disziplin betreffen, ja, die sollten für jeden Christen selbstverständlich sein. Die Disziplin geht verloren, nicht? Wenn man so in unsere heutige Jugend guckt, da macht mir das schon fast ein bisschen Angst, wie die Disziplin sich verabschiedet und die Menschen glauben, alles ist mit Faulheit zu erreichen, nicht? Christen, die haben zu allen Zeiten haben die ihren Glauben bekannt. Und wisst ihr, was ich ganz besonders bemerkenswert finde, was auch so krass der Christenheit heute widerspricht? Das ist in der Apostelgeschichte, als die Christen dort angegriffen werden und als sie richtig bedrängt werden, da heißt es dann in Kapitel 4, ich lese diesen Vers nur mal einleitend, da geht es jetzt hier nicht drum in der Predigt, aber ich möchte, weil er mir gerade in den Sinn kommt, mal sagen, wie die Christen für ihren Glauben eingestanden haben. Sie haben sie gefangen genommen, sie haben ihnen gedroht. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 23, als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren. Erstmal ganz wichtig für euch alle. Die Corona-Zeit, die hat viel Positives bewirkt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Christen, wie viele Menschen ich kennengelernt habe, die sagen, die Corona-Zeit hat mich zu dem Herrn geführt. Wirklich wahr. Die hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich durfte letztes Jahr noch einen Bruder taufen, der sagte, die Corona-Zeit, die hat mich erst dazu gebracht, mich zu bekehren. Ja? Aber die Corona-Zeit hat auch viel Böses, auch in der Christenzeit verursacht, nämlich... Ich habe auch damals viele Predigten online gemacht, von mir zu Hause ausgesprochen, um den Menschen das Wort Gottes online zu geben. Und jetzt sagen viele, oh, Gemeinde brauche ich nicht, ich kann mir das ja alles bei YouTube angucken. Und das ist gefährlich. Hier steht's. Sie gingen nach dem Knast zu den Iren. Ja? Und was beten die dann? Sie sind verfolgt worden, sie hatten Gegenwind, richtig krassen Gegenwind. Was beten die dann? Was beten wir heute? Ja, Herr, bewahre uns vor allem Übel, gib das, dass wir bewahrt bleiben, dass wir gesund bleiben, bis du wiederkommst. Die haben was ganz anderes gebetet. Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Das war das, was den ersten Christen auf dem Herzen lag. Wir wollen nicht bewahrt bleiben, wir wollen nicht gesund bleiben. Wir wollen das Wort reden, obwohl wir gerade dafür verfolgt worden sind. Und darum musst du, jetzt will ich das Bild am liebsten wieder einblenden, musst du wie ein Fels in der Brandung stehen, nicht? Das konnten die Christen damals. Schwachheit heißt nicht, dass wir so schwächliche Leute sind, nicht? Die so mit ihrem Polunder und so einer Beamtenbrille da stehen und sich von allen nur beschimpfen lassen. Nein, wir müssen unseren Glauben bekennen. Ganz nebenbei, ich will jetzt nicht politisch werden, aber Frau von Storch von der AfD, sie hat das schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube nicht, dass das eine wirkliche Christin ist, aber sie hat gesagt, wir haben unsere christlichen Werte verleugnet und haben in Deutschland, einem ehemals christlichen Land, ein Vakuum hinterlassen. Und wenn wir jetzt Leute reinholen, die noch einen Glauben haben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn dieses Vakuum von denen gefüllt wird. Perfekt gesagt, oder? Es liegt nicht an den Flüchtlingen, wo sie sagen können, ihr Bösen. Es liegt an uns, weil wir unseren Glauben aufgegeben haben, nicht? Und unsere Pflicht ist es, das den Menschen wieder klar deutlich zu machen, wir haben einen Glauben und wir stehen auch dazu, ja? So, wie funktioniert das jetzt? Ich glaube nicht, dass hier ein Ungläubiger sitzt. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Ich sehe euch alle sehr engagiert und ich hoffe, dass alle dem Herrn folgen, das sieht mir schon so aus. Dann fängst du an und sagst, ja, du musst dem Herrn Jesus dein Herz geben und dann ist alles okay, nicht? Der kommt einmal rein und das war's dann, nicht? Öffne ihm dein Herz und alles stimmt. Ja, das ist komisch. Warum spricht der Herr dann von einer schmalen Pforte und von einem schmalen Pfad, der dahinter ist, hinter der Pforte? Viele Christen glauben, hinter dieser schmalen Pforte ist ein breiter Pfad. Das ist aber nicht so. Christenleben ist unbequem. John MacArthur hat es cool gesagt, nicht? Ihr müsst euch warm anziehen, ihr müsst euch Sandalen anziehen, denn dieser Weg, der ist holperig, nicht? Und das, was viele heute gar nicht verstanden haben, und darum möchte ich jetzt einen kurzen Abschnitt lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus Kapitel 14. Da wird uns deutlich, was es überhaupt bedeutet, dem Herrn zu folgen. Und dann werden wir auch gleich zu dem Gegenwind kommen. Lukas 14, ab Vers 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Oder welcher König, der aussieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht zuvor hin und beratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn kommt mit 20.000. Wenn er aber nicht, so sendet er, während ihr noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun von euch keiner, der nicht allem entsagt, mein Jünger sein. William MacDonald hat mal gesagt, das sind somit die unbeliebtesten Verse der Bibel. Vor allen Dingen der Vers, wer sein Kreuz nicht aufnimmt und trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Seht ihr, Gegenwind kann man entgegentreten, wenn man genau das macht. Gegenwind, standzuhalten, entspringt aus Demut. Und das ist es, was der Herr uns hier lehren will. Aber es heißt auch nicht, Christsein ist ganz einfach. Ne? Ich gebe dein Herz Jesus, alles ist gut. Nee, der Herr sagt, berechne die Kosten. Du kriegst alles kostenlos. Ich schenke dir alles, ich habe alles bezahlt. Ja? Aber wenn du das tust, dann hat das ganz drastische Folgen für dein Leben. Also überleg dir genau, wenn du diesen Turm bauen willst, der Turm heißt, wir können weit in die Zukunft gucken, nicht? Wir gucken nicht auf das Irdische, wir gucken auf das Himmlische, nicht? Wir gucken weit darüber hinaus. Aber der Turm wird auch von Weitem gesehen, von Ungläubigen. Das ist ein Zeugnis. Dann fängst du an zu bauen und dann merkst du plötzlich, nee, das ist mir doch zu unbequem. Dann kannst du den Turm nicht fertig kriegen und dann wirst du ausgelacht. Das habe ich auch erlebt, nicht? Christen, die sich wieder abgewandt haben, wo die Bekehrung nicht echt gewesen ist. Und davor warnt der Herr hier ausdrücklich, nicht? Du musst allem entsagen, was du hast. Oder das andere Beispiel ist das mit dem König. Du lässt dich auf ein kleines Heer ein, sagt Jesus. Ein kleines Heer, da musst du gegen die Übermacht mitkämpfen. Das ist das, was ein Christ tut. Du lässt dich auf ein kleines Heer ein und nicht auf die Übermacht. Paul Washer hat das mal so schön gesagt, nicht? Viele Christen sind sich nicht darüber klar, dass wir im Krieg sind. Und dann hat er das so richtig rausgeschrien ins Mikrofon. This is war! Wir sind im Krieg! So wie Annalena Baerbock den Russen den Krieg erklärt hat, nicht? In einem unbedachten Satz. Das ist aber das, was wir wirklich haben. Nun kämpfen wir laut Epheser 6, Gott sei als Gedanken, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die unsichtbaren Mächte. Und das sind viele Christen sich leider nicht imstande drüber. Nicht? Und darum vertraue auf den Herrn und fang an zu kämpfen. Nicht? Nur Feiglinge bitten um Frieden. Hört sich martialisch an, ne? Nein, das ist so gemeint, wenn du mit dem Herrn kämpfst, dann kämpfst du gegen das Böse und dann bittest du das Böse nicht um Frieden, sondern kämpfst du mit dem Herrn. Nicht? Das ist hiermit gesagt, mit diesen Versen. Dieses Festmahl, was wir vorher sehen, in Vers 16, da gibt es diese Geschichte von dem Festmahl, die eingeladen sind, ja, wunderschöne Geschichte. Das halten viele Menschen für kostenlos. Ja, das ist es auch, der Herr hat bezahlt. Aber eins ist dieses Festmahl nicht, billig. Der Preis für dieses Festmahl, der war unbeschreiblich hoch. Und das ist das große Problem, was viele Christen auch nicht verstehen, dass wir es mit einem Geschenk zu tun haben, dem wir uns auch würdig erweisen sollten. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier abtrete, jetzt kriege ich hier einen Herzinfarkt und falle gleich platt hin, ja? Dann weiß ich nicht, ob der Herr dann sagen kann, wohl, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Ich hoffe, dass er das sagen kann. Das sollten wir anstreben. Wir haben eine Verantwortung, nicht? Ich habe mich schon oft gefragt, was wäre eigentlich aus mir geworden, wenn ich in Syrien geboren worden wäre. Und man hätte mich erzogen, die Juden zu hassen und Allah zu lieben. Habe ich ein Recht darauf, stolz darauf zu sein, als Christ erzogen worden zu sein, dass meine Eltern mich im Glauben erzogen haben? Ich hatte auch Schwachpunkte und Tiefpunkte in meinem Leben. Gerade in der Jugend, wo das so ist, wo man so eine wilde Zeit hat, nicht? Aber ich wollte immer diesem Herrn trotzdem folgen. Aber mit was für einer Berechtigung halte ich mich für was Besseres? Und das macht uns eines deutlich. Wir müssen uns unserer Verantwortung bewusst sein. Wenn wir in einem christlichen Land aufwachsen, ob jetzt christlich erzogen oder nicht, aber in einem christlichen Umfeld, in diesem Land, ja, wo man den Christenglauben frei leben kann, noch immer, dann muss ich mir klar sein, das habe ich eine riesen Verantwortung und dann darf ich mich vor Gegenwind nicht drücken. Es gibt viele Christen, die sich davor drücken, nicht? Ich habe kürzlich meinen Job verloren. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, sonst kriege ich wieder Ärger mit meinem ehemaligen Arbeitgeber, nicht? Weil die sagen, du darfst nicht sagen, du hast deinen Job wegen deinem Glauben verloren. Nee, aber um eine Ecke gedacht ist das schon so. Weil ich für eine große Zeitschrift gearbeitet habe und immer mehr Abonnenten beschwerten sich über diese Predigten von diesem Mann, von diesem religiösen Hetzer, nicht? Wenn man da noch mal hin und wieder eine politische Bemerkung fallen lässt, dann hast du ganz verloren. Und schließlich war der Job weg. Damit müsst ihr leben, das ist Gegenwind. Darum soll ich wahrscheinlich immer über Gegenwind predigen, nicht? Aber wir wollen uns mit Gegenwind von wo ganz anders beschäftigen, der noch viel, viel übler ist und viel gefährlicher. Nochmal kurz zu diesem Aufbruch. Ich möchte nochmal einen Vers lesen. Das ist der komm, ich fasse es zusammen, sonst kommen wir zu weit weg. Der Herr sendet seine Jünger zweimal aus. Zweimal sendet er seine Jünger aus. Und dann sagt er zu ihnen einmal, dass sie Sandalen unterziehen sollen. Und zwar im Markus-Evangelium. Ich lese es doch mal. Markus 6. Markus 6, Vers 9 ist das. Markus 6, Vers 8. Und er gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld in den Gürtel, sondern Sandalen untergebunden und zieht nicht zwei Unterkleider an. Das bedeutet nichts anderes, du sollst dich voll auf den Herrn verlassen. Nun gibt es aber im Lukas-Evangelium auch einen Vers, der besagt uns, dass sie keine Sandalen anziehen sollten. Und da kann man sich die Frage stellen, wo ist da der Unterschied, nicht? Und dann fangen Christen an zu doktern, ja, das hat was mit den Kulturen zu tun und das hat was mit den Einstellungen zu tun. Das ist alles Unfug. Man muss sich den Auftrag angucken, den die Jünger bekommen. Als sie ohne Sandalen losgehen, werden sie zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Und wann müssen Menschen in der Bibel ihre Sandalen ausziehen? Wenn sie heiligen Boden betreten. Dieses Land ist heiliger Boden für Gott. Und sie sollten zu den verlorenen Schafen gehen und ihnen sagen, Achtung, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Eine positive, verheißungsvolle Botschaft. Dafür gehst du ohne Sandalen los. Hier aber, im Markus-Evangelium, da heißt es, das, was sie predigen sollten, Vers 12, dass sie Buße tun sollten. Das ist das Evangelium. Dafür brauchst du Sandalen. Das ist nämlich nicht unbedingt heiliges Land, was du betrittst. Weiß nicht, wer sich mal mit dem Leben von Wolfgang Dück beschäftigt hat, von euch, der in Bordelle gegangen ist, um den Menschen dort das Wort Gottes zu predigen. Da brauchst du deine Sandalen nicht ausziehen, das ist kein heiliger Boden. Da musst du die anziehen, um dich zu schützen, nicht? Weil die Füße ja immer schmutzig werden, das wissen wir aus der Fußwaschung. Ne? Also du kannst da hingehen, das nur kurz als bildhafte Sprache für euch, um zu zeigen, dass was wir tun, dass das auch immer gemäß Gottes Wort sein muss. Nicht? Und wenn wir Christen zum Beispiel etwas sagen, dann soll ich das mit viel mehr Ehrfurcht tun, als wenn ich zu Ungläubigen gehe und sage, du musst umkehren. Da müssen die Worte auch deutlich sein. Nicht? Und die können auch wehtun. Ja. Ich glaube gar nicht, als was man mich schon alles diffamiert und bei meinen Arbeitgebern beschimpft hat. Ein religiöser Hetzer mit Todessehnsüchten, weil ich sage, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich freue mich auf das, was danach kommt. Dann hieß es, ich hätte Todessehnsüchte, nicht? So was kriegst du danach gesagt, ne? Und das kann dann auch schon mal ganz schön gefährlich werden. Aber wenn du dazu nicht bereit bist, ja, gegen diesen Gegenwind anzugehen, dann hast du verloren. Gucken wir mal ins Markus-Evangelium, da sind wir ja jetzt gerade, nicht? Wir haben das ja noch aufgeschlagen, denke ich mal. Und wir gucken mal in den Vers 45, da sehen wir dann, wie die Jünger in das Schiff steigen und dass der Herr Jesus die Jünger nötigen muss. Komm, jetzt fahrt los, ja, aber Herr, wir wollen bei dir bleiben. Nein, ihr fahrt, er nötigt sie, ja, damit Bestimmung, ne? Ja, aber wir wollen doch hinbleiben, können wir dir noch irgendwas helfen? Nein, ihr fahrt jetzt los, so. Und dann, da kommt ein Sturm. Ja, das ist komisch, nicht? Wieso schickt er sie los und schickt sie in den Sturm? Habt ihr es auch mal gehabt, dass ihr mal gehadert habt? Herr, du gibst mir einen Auftrag und dann passiert das? Ja, da hatten die Jungen auch allen Grund zu gehabt, nicht? Wir sollen losfahren, er nötigt uns sogar und dann kommen wir hier voll in den Sturm. Er macht den Sturm. Das ist der Teufel, nicht? Der Teufel, der sorgt dafür, dass wir Gegenwind haben, nicht? Und dann kommt irgendwann der Herr zu ihnen wandelnd auf dem See, während sie Mühe hatten beim Rudern, nicht? Wir sehen also, wenn wir Gegenwind bekommen, dann kann uns das oftmals sogar helfen, weil Gott uns damit sich selber als Gott darstellen will, nicht? Ob er auf dem Wasser läuft oder ob er bei uns im Boot schläft und sagt, schweig, verstumme. Ich habe heute Morgen in meiner stillen Zeit den Propheten Jona gelesen und da ist mir nochmal so richtig klar geworden, was da steht, ne? Als Jona da ins Wasser geworfen wird und sagt, ich bin schuld, ein Bild für den Herrn Jesus, nicht? Er nimmt alle Schuld auf sich und sagt, werft mich rein, dann wird es besser gehen. Ja? Aber da ist interessant, was da wörtlich steht in Jona 1. Da werfen sie Jona ins Meer und da steht in der Elberfelder Übersetzung, da ließ das Meer ab von seinem Wüten und in der Anmerkung steht, eigentlich, da stand das Meer still. Seht ihr, das passiert, wenn wir bereit sind, uns auch selber dem Herrn zu opfern und zu sagen, ich bin schuld, ich bin nichts besser als die anderen. Dann lässt der Herr das Meer stillstehen, nicht? Viele Christen gucken ja jetzt auch in die Nachrichten, das sollen wir auch tun. Ne? Ich finde den Satz ganz schön, ein Christ sollte in der einen Hand die Zeitung und in der anderen die Bibel haben, denn die Zeitung sagt uns, was passiert, die Bibel sagt uns warum es passiert. Nicht? Wir können da wunderschön sehen, dass sich alles schön erfüllt, gerade wenn wir nach Israel gucken, was der Herr uns vorausgesagt hat. Nicht? Und wenn wir so, wir haben es gerade noch am Tisch mit einigen Gesprächen da gehabt, nicht? Wenn man so jetzt in die Welt reinguckt, dann denkt man, Mensch, also gibt es denn überhaupt mal eine Chance zur Umkehr? Ich kenne so viele Christen, die beten noch für eine Erweckung. Ne? Da bin ich dann der Ungläubige und sage, die kommt nicht mehr, wir sind mitten im Abfall drin. Ne? Ich würde mir das auch wünschen, dass wir eine Erweckung bekommen, aber wir sind mitten im Abfall und wir können nur noch so Einzelne heraussuchen. Das ist so mein Gefühl, was ich habe. Einzelne Menschen herausgreifen quasi, die noch gerettet werden, aber wir sind im Großen und Ganzen auf dem Weg nach unten. Nicht? Und das Böse, das erreicht uns überall, nicht? Da kannst du auch als Christ nicht vorfliehen. Googelt ihr auch immer was? Ja, ne? Ihr googelt doch auch mal was, oder nicht? Oder lasst ihr die Hände von Google? Ich habe vorgestern was gegoogelt. Ich habe eine Predigt vorbereitet. Und dann wollte ich mir einen Kamelhuf angucken. Ein Kamelhuf, um zu sehen, wie weit der gespalten ist. Das kann man sich halt alle Bilder aufrufen, nicht? Ja, was ich nicht wusste, dass Camel Toe, Englisch, Kamelzehe, wörtlich Kamelhuf, ein Begriff ist, der nichts mit dem Kamel zu tun hat. Sondern mit einer Frau, die eine zu enge Hose anhat, sodass man dann da Ritzen erkennen kann. Das nennen die Engländer, die Amerikaner Camel Toe. Und dann kriegst du plötzlich Bilder aufgerufen, die wolltest du gar nicht sehen. Da hat der Teufel immer einen Zugang zu uns, nicht? Und da kannst du nicht vorweglaufen. Das ist das, wo wir unsere Füße schmutzig machen, ne? Und dann müssen wir uns auch die Füße waschen lassen, nicht? Ach, ich kann mir gar nicht vorstellen, Geschwister, wie sehr ich mir wünsche, dass wieder wie Amos in Kapitel 8 sagt, dass ein Hunger nach Gottes Wort kommt. Ich habe schon manchmal zu meiner Frau gesagt, wir brauchen mal wieder einen richtigen Krieg. In der Ukraine, als der Krieg losging, da gingen die Christen zusammen in die Keller und haben zusammen gesungen. Habt ihr das gesehen, diese Aufnahmen? Wie sie da gesungen haben? Und die haben gestrahlt beim Singen. Das brauchen wir mal wieder. Dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen, nicht? Nicht, dass ich mir das wünschen würde. Aber ihr wisst, in welchem Sinne ich mir das wünsche, nicht? Also, ein Gegenwind, der ist in meinen Augen noch viel schlimmer als das, was ich euch jetzt einleitend gesagt habe. Und das ist der Gegenwind aus den eigenen Reihen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, von wie vielen Christengemeinden ich in den letzten 6, 8, 12, 15 Wochen ich Nachrichten bekomme, wir haben Streit, wir haben Spaltung, wir haben Ärger, wir haben Unfrieden. Hier spalten sich welche, da gibt es Unfrieden, da gibt es Ärger. Und das ist die größte Gefahr für uns gerade. Das ist gerade die größte Gefahr. Egal, wo ich hinhöre. Und ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt kennt, ob ihr das verfolgt habt. Ich erzähle es mal ganz kurz, vor 2 Jahren, da gab es einen Moment, da hat der Herr mich ganz tief runtergedrückt, hat mich gesundheitlich runtergedrückt. Ich war richtig am Ende, ich war fertig, ich war gar. Und da habe ich gelernt zu beten. Da habe ich wirklich gelernt zu beten. Da habe ich geschrien. Und der Herr hat mich erhört. Und dann kam das ganz komisch. Ich habe eine Predigt gehalten, die in unserer Gemeinde, aus der ich stamme, in der ich 50 Jahre gewesen bin, nicht gepasst hat. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, lass uns mal nächsten Sonntag zu Hause bleiben, dass wir erstmal ein bisschen die Wogen wieder glätten, nicht? Weil sich da einige aufgeregt hatten. Ich hatte ein Gleichnis anders ausgelegt, als sie das gewohnt waren. Und dann kamen in dieser Woche 2 Schwestern auf mich zu, die ich getauft hatte kurz zuvor, aus einer anderen Region und sagten, wir bräuchten mal geistliche Nahrung, kannst nicht mal kommen. Dann habe ich gesagt, klar, machen wir am nächsten Sonntag, da habe ich Zeit. Ja, ich mache es kurz, ich habe meine alte Gemeinde nie wieder besucht. Seitdem ist eine Gemeinde entstanden, aus einem kleinen Hauskreis, aus 7 Leuten und an so einem Küchentisch. Sind heute an die 100 geworden. Ja, und was passiert jetzt? Jetzt kommen auch viele aus anderen Gemeinden und bringen ihre Altlasten mit. Und das sorgt für Unfrieden. Nicht? Und wieder nicken hier viele. Nicht? Das Problem ist halt, dass man eine gerade Linie fahren muss und dass man auch sagen muss, es gibt viele Gemeinschaften, such dir einfach die aus, die deinem Herzen entspricht. Nicht? Muss man mal klar so sagen. Wenn du gerne in Zungen reden möchtest, geh in eine Pfingstgemeinde, ist doch kein Problem. Ich kenne da viele tiefgläubige Christen, die ich sehr, sehr schätze. Und der Herr hat uns auch gezeigt, diese Geschwister zu respektieren. Denn wir haben das Gebäude, was wir plötzlich bekamen, haben wir gar nicht mit gerechnet, bekommen durch eine Pfingstgemeinde, die eine christliche Schule gründen wollte. Und wir fragten, können wir vielleicht einen Raum haben? Den konnten wir zum Sportpreis bekommen und dann machten sich die Schwestern da immer breiter und schmückten alles und Vorhänge und Teppiche und ich denke, Mensch, das ist mal ein bisschen vorsichtig, wir wissen ja gar nicht, ob wir drin bleiben können, nicht? Aber die hatten mehr Vertrauen auf Gott als ich. Und nach einigen Monaten sagte die Pfingstgemeinde, Die Behörden machen uns das Leben zur Hölle. Wir kriegen die Schule nicht genehmigt, wollen die das Gebäude übernehmen. Zack, hatten wir ein Gebäude. So läuft das. Und wenn dann plötzlich dann Unruhe kommt in diese wunderbare Gemeinde, die Gott gegründet hat, nicht? Dann schmerzt das viel mehr, als wenn ich ein Ungläubiger bepöbel. Versteht ihr, was ich meine? Und wir lesen jetzt mal einen kurzen Abschnitt aus Apostelgeschichte 20. Da habe ich auch kürzlich mal einige Worte drüber gesagt, sogar in meiner Gemeinschaft. Da ist nämlich von Paulus die Rede, der sich von den Ephesern verabschiedet, kurz vor seinem Märtyrertod. Und als er dann da die Geschwister aus Ephesus kommen lässt, nach Milet, da sagt er in Kapitel 20, Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Das ist die Situation. Die kannte Paulus schon. Ich habe mich oft gefragt, wie hat der Paulus sich wohl gefühlt, als er das sagte. Er wusste, er würde sie nicht wiedersehen. Das hatte Gott ihm offensichtlich gezeigt. Er würde den Märtyrertod sterben, nicht? Dann sagt er, ich werde euch nicht wiedersehen. Und dann fangen sie viel an zu weinen, nicht? Kataphileo heißt dieser Kuss. Sie küssten ihn sehr. Kata ist im Griechischen die Verstärkung einer Sache. Phileo, der Kuss. Kataphileo, ein starker Kuss, findet sich nur dreimal. Beim verlorenen Sohn, als er nach Hause kommt, da küsst ihn der Vater. Kataphileo, in der Elberfelder steht immer eine Anmerkung, vielmals und zärtlich. Die Sünderin, die zu den Füßen des Herrn weint, und hier. Das vierte Mal verschweige ich euch lieber. Das steht bei Judas, als er den Herrn verrät. Ein Heuchelkuss. Aber ihr seht hier wunderbar, wie bewegt die Geschwister sind und wie Paulus bewegt ist. Ich weiß, das wird jetzt mit euch bergab gehen und das schmerzt wirklich. Und da kann man wirklich dankbar sein, wenn der Herr dafür sorgt, dass dein Schlaf dir trotzdem süß wird, nicht? Und das ist auch was ich mit meiner Krankheit verbunden habe. Das war mein erstes schreiendes Gebet. Ich hatte eine Thrombose. Ich musste Medikamente nehmen mit so heftigen Nebenwirkungen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe am Schluss gesagt, was, Herr, töte mich. Nimm mich einfach weg. Ich schmeiß die Medikamente jetzt in die Ecke. Ich kann nicht mehr. Nimm mich einfach weg. Ist mir egal. Aber wenn du noch was mit mir anfangen willst, ich habe wirklich geschrien, dann lass mich endlich schlafen. Ich hatte nächtelang nicht geschlafen, wochenlang nicht. Ich hatte Angst vorm Schlafzimmer, wirklich. Ich hatte Angst vorm Schlafzimmer. Man freut sich, wenn man mit seiner Frau endlich zur Ruhe kommen kann und sich hinlegt zu schlafen. Ich hatte Angst davor. Die Tapete hinter meinem Bett, die war so nass von meinem Nachtschweiß, dass ich die abziehen konnte. Ich sage, Herr, entweder jetzt oder nie. Willst du was aus mir machen oder nicht? Dann lass mich jetzt schlafen. Ich habe geschrien auf meiner Wiese, wo ich begonnen habe zu beten. Ich habe dann den Weg ins Haus angetreten, habe mich ins Schlafzimmer gelegt und habe geschlafen bis morgens um 8 Uhr, ohne Pause. Wenn du dich gebrauchen lassen willst, gegen alle Gegenwinde, dann steht Gott hinter dir. Und ich habe seitdem, habe ich nie vorher gehabt, ich habe vorher auch immer mal einen leicht unruhigen Schlaf gehabt, ich habe seitdem den besten Schlaf meines Lebens. Selbst wenn große Probleme in der Gemeinde da sind, ich liege vielleicht mal eine Stunde wach, da habe ich Zeit zum Beten, dann schlafe ich wieder ein. Gott rüstet dich aus. Wie heißt das hier? Rüstzeit? Bitte. Gott rüstet uns aus. Und wir sehen hier, wie das den Paulus schmerzt, als Spaltung da ist. Nun müsst ihr aufpassen. Eine Spaltung kann manchmal auch gut tun. Zum Beispiel, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Nicht? Das sagt Paulus selber in 1. Korinther 11. Es sind Spaltungen nötig, damit die Treuen unter euch wirklich offenbar werden. Nicht? Aber von innen kommende Spaltung, die die Gemeinde in Unruhe versetzt, die dient dem Teufel dazu, um die Gemeinschaft zu schwächen. Und wir lesen jetzt mal einige Verse aus dem 2. Korintherbrief, wo wir ganz deutlich sehen können, was das alles für Dinge sind, die uns auseinanderbringen. Und interessant ist, dass die gar nicht vorhanden waren bei den Korinthern, sondern dass Paulus das als Hypothese benutzt. Er sagt quasi, das ist möglich bei euch, das sehe ich als Möglichkeit. 2. Korinther 12, Vers 20. Denn ich fürchte, dass wenn ich komme, ich euch etwa nicht als solche finde, wie ich will, und dass ich von euch als solcher befunden werde, wie ihr nicht wollt, dass etwa Streit, Neid, Zorn, Zänkereien, Verleumdungen, Ohrenbläsereien, Aufgeblasenheit, Unordnungen vorhanden seien. Bis dahin nur. Nur diese 8 Worte, diese Aufzählung, die möchte ich jetzt noch kurz mit euch durchgehen. Das sind alles Dinge, die in einer Gemeinde vorhanden sein können und die für Unfrieden sorgen. Das erste Wort heißt Streitigkeiten. Eris im Griechischen, kommt 9-mal vor. Das ist so eine kleine Kabbelei. Aber wisst ihr, wie die sich hochschaukeln können? Wir waren noch nicht lange zusammen als kleine Gemeinde. Da hatten wir ein Liederbuch, das Loben, kennen vielleicht viele von euch auch. Daraus haben wir gesungen, aber weil wir wirklich nur wenige waren, 20, vielleicht mal 30 Leute, haben wir gemerkt, dann kennt die eine Hälfte dieses Lied nicht und die andere Hälfte kennt das Lied nicht. Dann merkten wir, wir kommen mit Loben nicht klar, wir brauchen noch ein weiteres Liederbuch, damit wir einen größeren Schatz haben, damit mehr Geschwister die Lieder kennen. Natürlich haben wir auch geübt, nicht? Und dann haben wir das Einklang dazu genommen. Vor 2 Wochen sagte mir ein Bruder Matze, nichts spaltet Christengemeinden so sehr wie Musik. Und da habe ich gesagt, ja, da kann ich ein Lied von singen. Wegen diesem Liederbuch, was wir ohne groß das zu besprechen, eingekauft haben, hingelegt haben, ausgelegt haben, da haben sich da Leute aufgeregt, da würde irgendwas nicht stimmen. Und was macht man in solchen Fällen? Das bleibt da liegen und ihr verschwindet. Ja, das möchte man sagen. So manchmal ist es mir danach, ganz ehrlich. Aber ich habe auch gelernt, demütig zu sein. Du musst manchmal auch Dinge einfach versuchen, dass du die Wogen glättest, wie der Herr den Sturm stillt. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den Bruder, der das größte Problem damit hatte, den habe ich einmal zu mir nach Hause eingeladen, auf einen Kaffee. Ich sage, lass uns doch mal so nicht hinter uns, hinterm Rücken aller Geschwister rumrumoren, dass da Unruhe entsteht. Lass uns mal da einfach beim Kaffee drüber reden. Da hat er mir gesagt, was ihn da störte. Und da habe ich gesagt, ja gut, das sind diese Dinge, ist ja nicht schlimm. Du wirst immer ein Lied finden, wo irgendwas nicht stimmt oder wo irgendwas nicht ganz biblisch ist. Und wisst ihr, wie das ausgegangen ist? Wir hatten kein Problem mehr. Das kann manchmal ein einfaches Gespräch sein. Du musst nur die Zeit dafür nehmen. Und schon hast du die Streitigkeit beseitigt, nicht? Das ist interessant, nicht? Und wisst ihr, es heißt nicht, dass man wichtige Dinge in Gemeinschaften einfach unter Tisch fallen lassen sollte. Ne? Und da tolerant sein soll, nicht? Nee. Das führt zu Laodicea, ne? Für was halten sich freie Christengemeinden? In der Regel für Philadelphia, ne? Ihr kennt die Sendschreiben, denke ich mal. Wir haben Thyatira, die katholische Kirche. Wir haben Sardes, die evangelische. Wir haben Philadelphia, die Brüdergemeinden, freie Christengemeinden. Alle freien Christengemeinden, die nicht an die großen Kirchen gebunden sind. Und wir haben Laodicea, die laue Endzeitgemeinde. Jetzt passt mal gut auf. Wisst ihr, woher Sardes gekommen ist, die evangelische Kirche? Die kam aus Thyatira. Luther war Mönch, ne? Luther war ein Mönch. Und er ging aus der Kirche hinauf, wandte sich gegen das Papsttum. Ich habe es gestern noch gesagt, als es darum ging, dass wir niemanden unseren Vater nennen sollen, in der Sonntagspredigt, und er lässt sich Heiliger Vater nennen. Da hat Luther gesagt, da kann man nicht stimmen, nicht? Da sind viele Dinge, die nicht stimmen können. Und so kam Sardes aus Philadelphia, aus Thyatira heraus. Das entstand aus der katholischen Kirche. Muss man wissen, das ist ganz wichtig. Weil als Sardes die evangelische Kirche dann immer mehr verflachte und auch immer mehr Strukturen reinkamen, die nicht richtig waren, da sagten sich Brüder im vorletzten Jahrhundert, so um 1820, 1830 fing das an, da stimmt vieles nicht. Wir müssen uns von denen lösen. Und so entstand Philadelphia. Die freien Brüdergemeinden, Christengemeinden, Mennonitengemeinden, Baptistengemeinden. Ja? Und jetzt kommt der ernste Satz. Wenn Sardes aus Thyatira kommt, und wenn Philadelphia aus Sardes kommt, was glaubt ihr, woher kommt dann anschließend Laodicea? Das steht zwar nicht in der Bibel, aber es ist naheliegend, dass das nicht aus der katholischen oder der evangelischen Kirche kommt, sondern die laue Endzeitgemeinde, die kommt aus Philadelphia. Aus denen, die sich für gut halten, nicht? Ich kenne so viele Christen, die pupsen 60 Jahre in denselben Gemeindesessel, aber sie machen nichts und glauben, wir warten auf ihren Rückkommen. Das ist unsere Aufgabe. Denkt nochmal an die These zurück. Was ist, wenn ihr als Syrer geboren worden werdet? Und ihr hättet gelernt, die Juden zu hassen und Allah zu lieben. Wie schwer ist das dann, da rauszukommen, bis der Herr redet? Und wir haben solche Leute erlebt, nicht? Die zurecht geflüchtet sind und furchtbare Geschichten erzählen konnten. Die eine Bibel geschenkt bekommen haben. Denke mal an die Sarah, die uns das erzählte. Die heißt nicht wirklich Sarah, sie hat sich so genannt, weil sie inkognito bleiben muss. 4 Kinder, als, ich glaube, 4. Frau eines Moslems, furchtbar misshandelt worden, als ganz junges Mädel quasi verkauft. Und irgendwann kriegt sie Kontakt zu den Nachbarn, die Christen waren. Und dann geben die ihr eine Bibel. Daraufhin haben sie die ans Bett gefesselt und haben ihr nur was zu essen hingestellt und haben die furchtbar behandelt, weil sie damit erwischt worden war. Aber sie merkte, dieses Wort ist lebendig. Seht ihr, und das ist so schwierig, wenn wir Christen auf dem hohen Ross sitzen und ruhen uns hier aus und warten, Halleluja, auf ihre Rückung, statt uns zu bewegen, nicht? Und dem Gegenwind standzuhalten. Diese Schwester hat das gemacht. Die hat dem Gegenwind standgehalten. Ihr Mann konnte sie fliehen mit Hilfe ihrer Nachbarn. Musste alles zurücklassen. Was haben wir gerade gelesen? Erinnert ihr euch? Lukas Evangelium. Wer nicht hasst seinen Vater, seine Mutter, seine Kinder, seine Schwester, seine Brüder. Das hat diese Frau umgesetzt. Das alles hinter sich gelassen. Tut ihr bis heute weh. 4 Kinder, die sie einfach da lassen musste. Eine Odyssee, dass ich durch die Türkei, durch Griechenland, auf der Straße gelebt 2 Jahre lang, bis sie nach Deutschland kam. Und das sind Flüchtlinge, wo wir sagen, ja, lass uns denen als reiches Land helfen. Nicht? Über die anderen will ich jetzt nicht reden. Nicht? Ihr wisst, was ich meine. Wir haben den Auftrag, den Menschen zu helfen. Aber das sind auch solche, die wirklich Hilfe brauchen, die wegen ihres Glaubens geflüchtet sind. Und das sind Menschen, die mit Gegenwind umgehen können und wo wir sagen können, wie Laodicea sind wir Christen schon, wenn wir wirklich hier sitzen und sagen, ja, haben wir hier eine Rüstzeit und nächste Woche ist wieder wie die letzte und dann schlafen wir wieder vor uns hin, nicht? Nein, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Ärger bekommen und das geht nicht anders, auch in den Gemeinden. Pass auf, jetzt trete ich vielen von euch gleich auf den Schlips. Ich mag kein Schlagzeug. Schlagzeug kenne ich aus meiner Jugend, aus Rockmusik. Man höre ich auch heute noch Lieder meiner Jugend, die ich damals gern gehört habe. Das ist so Erinnerung, man mag es halt noch immer. Aber das hat in Gottes Haus nichts zu suchen. Seht ihr, kaufen und verkaufen ist ja auch per se nichts Böses. Das sagt der Herr am Ende der Zeit, da werden sie kaufen und verkaufen, sie machen es ohne Gott. Und kaufen und verkaufen hat er auch nichts im Tempel zu suchen, darum schmeißt der Herr die raus. Ich habe meiner Gemeinde gesagt, wenn ihr hier ein Schlagzeug herholt, dann dreh auf eine Hacke um und fahr nach Hause. Oh, da habe ich was gesagt. Das war nicht gut, die Idee. Da habe ich für Unruhe gesorgt. War auch vielleicht nicht weise. Rally hat mich gerade noch aufgeklärt. Manchmal muss man auch demütig sein, nicht? Ja, aber wenn du merkst, du hast überhaupt keine geistliche Kraft, wenn du gleichförmig dieser Welt klingst. Ich weiß, das in vielen Gemeinden. Gestern war bei uns ein Bruder zu Gast, der sagte, ich möchte dich gerne einladen. Du kannst bei uns predigen. Ich so, ja, können wir drüber reden. Kannst mich mal per E-Mail anschreiben. Da schrieb er mir heute Morgen, mir ist aufgefallen, du magst kein Schlagzeug, so bleib lieber da. Damit hatte sich das schon wieder erledigt, nicht? Ja, aber das hat sich so in die Christengemeinschaften eingeschlichen. Und ich erzähle mal die Geschichte von dem Missionar, dessen Kinder in Afrika dann plötzlich so ein Grammophon anhatten und da kam Jazzmusik raus. Und dann kamen dann die Eingeborenen, die sich bekehrt hatten und sagten, du hast uns doch beigebracht, dass wir die ganzen Riten, die wir gemacht haben, die Dämonenanbetung, dass wir das nicht mehr tun sollen. Warum hören wir diese Geräusche jetzt bei deinen Kindern? Die haben das 1:1 auf ihren Dämonenkult übertragen. Und da weißt du, warum ich das Schlagzeug so verabscheue. Ich mache da keine Gemeinden, Vorschriften. Ich habe auch schon da gepredigt, wo so ein Karon oder wie die Dinger heißen ist. Also ich kann aber nur sagen, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das sorgt auch nur für Streitigkeiten und für Erbitterung in der Gemeinde. Übrigens das Wort Erbitterung, was wir über Paulus und Barnabas sehen. Ich muss mich kurz fassen, sehe ich gerade. Paulus und Barnabas, das sind ja auch 2 gewesen, die eine Erbitterung erlebt haben. Streit, ja. Und das ist das Schöne an der Bibel, das sage ich auch immer Ungläubigen. Weißt du, was das Tolle an der Bibel ist? Dass das kein Roman ist, die Helden so perfekt darstellt wie James Bond, der nie einen Fehler macht. Da klappt immer alles, nicht? Nee, die Helden in der Bibel, das sind alles Versager. Simson ist ein Versager. Du kannst hingucken, wo du willst. Die haben alle versagt. Es gibt einige wenige Ausnahmen, nicht? Die den Herrn Jesus darstellen. Josef, Samuel, klar. Hiob, von dem heißt es, er sündigte nicht mit seinen Lippen, aber er war ein bisschen selbstgerecht. Aber alle anderen sind wirklich Versager, nicht? Und das sehen wir auch bei Paulus und Barnabas, bei dem wunderbaren Paulus, nicht? Dass sie sich streiten wegen Markus, der einmal abgehauen war. Und wir können bis heute nicht genau beantworten, wer jetzt recht hatte, Paulus oder Barnabas, nicht? Die einigen Brüder sagen, der Barnabas, da lesen wir gar nichts mehr von, also hatte der Unrecht. Das glaube ich nicht. Aber diese Erbitterung entstand, weil sie sich nicht einigen konnten. Paulus sagte, der Markus, der muss jetzt zur Rechenschaft gezogen werden, der hat jetzt mal abgehauen auf einer Missionsreise, also nehme ich den nicht mehr mit. Und wie schön, dass er später sagen kann, bring ihn mit, er ist mir nützlich zum Dienst, nicht? Da hat der Markus was gelernt, nicht? Ein Bruder sagte mir letzte Woche noch eine interessante Überlegung, die er selber hatte, habe ich noch nie so gehört. Ihr kennt im Markus-Evangelium den Jüngling, der im Gethsemane gefasst wird, im Markus-Evangelium und lässt dann seine feine Leinwand fahren und flieht nackt von ihnen. Da sagen die Ausleger allesamt, das ist der Markus, der hat sich da verewigt. Ne? Das hat der Heilige Geist ihm zugestanden, sich da reinzubauen, wo er selber das gesehen hat. Damit ist er ja auch als Augenzeuge bestätigt noch. Nicht? Aber wisst ihr, was dieser Bruder mir sagte? Der reiche Jüngling, der zu dem Herrn kommt. Könnt ihr mal alle zu Hause darüber nachdenken, ob das vielleicht sein könnte. Das war der Markus, der zu dem Herrn kommt und ihn fragt. Und der Herr sagt, du kannst nicht ins Reich Gottes eingehen, wenn du an deinen Gütern festhältst. Nicht? Und dann geht er betrübt hinweg. Und er hat dafür einige Indizien aufgezählt. Nicht? Dass er zum Beispiel eine reiche Mutter gehabt haben muss. Ne? Dass er eine feine Leinwand hatte, die sich sonst keiner leisten konnte. Nicht? Und da passt einiges erschreckend zusammen. Und ein ganz wichtiger Vers, der nur in Markus zu finden ist, als der Herr diesem reichen Jüngling begegnet, da heißt es, und Jesus liebte ihn. Was heißt das, er liebte ihn? Ich habe immer gedacht, er hätte ihn vielleicht umarmt. Aber dann hätten die anderen Evangelisten das ja auch geschrieben. Der Bruder sagte, ich glaube, der Markus, also er glaubt wirklich, dass er das ist, ja, der stand dem Herrn doch am nächsten und er konnte in seine Augen gucken. Und an den Augen des Herrn konnte er sehen, der liebt mich. Und darum hat der Markus von seinen Gütern gelassen und wurde später Diener von Paulus und Barnabas. Ist nur eine These, denk mal zu Hause drüber nach, ich fand die ganz interessant. Er hat mich auch aufgefordert, ich soll mir da mal ein paar Gedanken drüber machen, nicht? Ja. Und noch ganz kurz, dieses Wort, was wir gar nicht gelesen haben, Paulus und Barnabas, wir können nicht alles aufschlagen, die Zeit ist schon fast rum. Das Erbitterung, ja, Paroxismus heißt das griechische Wort, das ist im Hebräerbrief, heißt das eigentlich, dass für uns das Paroxismus zur Liebe, das heißt, da wird es zur Erbitterung und im Hebräerbrief kommt nur zweimal vor das Wort, zur Liebe, das heißt nämlich in der Schlachterübersetzung Ansporn, das heißt die Streitigkeit, nicht? Die hat sich angespornt, die hat sich aufgeschaukelt. Das ist damit gesagt, die Erbitterung, die entstand im Aufschaukeln. Also versuchen wir immer, die Wogen zu glätten, wo immer uns das möglich ist, ohne dabei zu Laodicea zu werden. Das nächste Wort, das heißt Neid. Ich habe mit einigen Brüdern, die ich sehr schätze, seit vielen Jahrzehnten mit dem Herrn gehen, die habe ich gefragt, was macht man, wenn es Probleme gibt in der Gemeinschaft? Auch mit solchen, die Spaltungen miterlebt haben. Und die haben mir gesagt, wisst ihr, wenn es Probleme gibt mit solchen, die alles besser wissen, ja, oder die vielleicht jung im Glauben sind und glauben, die wissen es besser als du. Ich bin 50 Jahre im Glauben, ne, dank meiner Eltern, die mich darin erzogen haben. Ich habe eine klare Entscheidung getroffen und wie gesagt, in meiner Jugend hatte ich auch wilde Zeiten, die nicht in Ordnung waren. Aber vor ungefähr 15 Jahren habe ich dann dieses Gebet gesprochen. Herr, mach mich zu einem nützlichen Werkzeug. Betet das bloß nicht. Gefährliches Gebet. Der Herr nimmt euch beim Wort. Das ist wie bei der Taufe. Hinterher wirst du geprüft. Dann fragt der Herr, willst du das wirklich? Ich habe als Drucker gearbeitet, 28 Jahre lang. Der Herr hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich mochte nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich war in allem schuld plötzlich. Nichts hat mir geklappt. Und es gab riesige Probleme. Ich bin mit Bauchschmerzen zur Arbeit gefahren. Und ich hatte zwar eine nette Familie, bei der ich gearbeitet habe. Super nett, die ich sehr schätze. Aber ich war plötzlich in allem schuld. Oh, es hat der Herr mich fertig gemacht. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich denke nicht daran aufzuhören zu beten. Ich habe weiter gebetet. Und er hat mich noch weiter runtergedrückt. Und noch weiter. Dann kam das mit der Krankheit. Bis er endlich sagte, so, jetzt kann ich dich gebrauchen. Bist zerbrochen genug? Jetzt kann ich dich gebrauchen. Und ich sage, Herr, bitte geh keinen weiteren Schritt mit mir. Das muss ich nie normal haben. Ihr wisst, das ist auch eine Gefahr für euch, an eure Gemeinden mitzunehmen. Ich habe oft Christen, die auch in die Gemeinde kommen und sagen, ich möchte Christ werden, Matze. Ich will mich auch bekehren und strahlen von einem Ohr zum anderen. Dann sage ich, was? So sieht eine Bekehrung nicht aus. Jemand, der sich bekehren will, der ist zerbrochen. Und er sagt, was muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen? Dann kannst du ihm sagen, gar nichts. Christus hat bezahlt. Ja, aber das ist eine ganz wichtige Sache, die man verstehen muss, nicht? Gott muss einen zerbrechen, um einen wirklich gebrauchen zu können, nicht? Und da sagte mir der Bruder, weißt du, wenn solche Leute reinkommen und dann in der Gemeinde anfangen, die Strukturen verändern zu wollen und dies muss anders und das muss anders und oft muss doch gar nicht lange im Glauben stehen, dann heißt es dann oftmals, es geht um Macht. Es geht nur um Macht. Ich habe mal eine Rede gehalten als Angelsportjournalist in Berlin, in einem großen Hotel, vor vielen, vielen Menschen. Die ist auch bei YouTube zu sehen, viel beachtet gewesen, weil ich da über die Angelei gesprochen habe, über die Zukunft der Angelei, über die Natur, über Tierschützer, die uns angreifen. Da waren auch viele Bundestagsabgeordnete. Und wisst ihr, was nach der Rede passiert ist? Ich habe langen Applaus bekommen. Nicht? Wenn ich Applaus bei Christen höre, sage ich immer, ich bin nicht hergekommen, um Applaus zu bekommen. Ich bin hergekommen, Gottes Wort zu predigen. Nicht? Aber da habe ich das dann annehmen müssen. Und dann kamen hinterher kamen ganz viele Leute zu mir. Guten Tag. Ich bin der erste Vorsitzende des Vereins Castrop-Rauxel. Kann man nicht sehen. Ich bin der zweite Vorsitzende des Vereins. Ich bin der Geschäftsführer. Ich bin der Gewässerwart und ich bin Fischereiaufseher auch. So kamen die alle an. Und da habe ich gemerkt, es geht nur um Macht. Es geht nur um Ansehen und Bedeutung. Ja? Man will nur zeigen, was man alles kann. Und das ist in Christengemeinden leider teilweise auch so. Und da müssen wir aufpassen. Nicht? Ich predige das auch immer wieder. Nicht? Auch wenn du auf der Kanzel stehst, dann bist du der Diener. Ne? Der Diener der Menschen. Ne? Du bist nicht derjenige, der sich groß tun kann, sondern du bist derjenige, der dient, nicht? Du bist derjenige, der sich gebrauchen lassen will. Und da habe ich noch was gemerkt. Neid, das kommt meist auch noch darauf, dass einige vielleicht denken, ich habe diese Gabe nicht. Ich habe die Gabe nicht zu predigen, ich habe die Gabe nicht, was weiß ich, zu beten oder aus Gottes Wort zu lesen oder zu singen. Nicht? Manche haben auch bei uns wunderbares Talent zum Singen. Das habe ich nicht so, ne? Das wollt ihr nicht so laut hören. Da muss man sich auch mal zurücknehmen. Nicht? Und da ist dann die Frage, hat man die Weisheit, sich darunter zu stellen und zu sagen, ja, ich habe vielleicht eine Verantwortung und Gott hat mich vielleicht auch als Prediger hier hingestellt, aber deswegen bin ich ja nicht mehr wert als ihr. Ihr habt ganz andere Aufgaben, die ich vielleicht gar nicht habe. Wir haben wunderbare Fähigkeiten in der Gemeinde. Die Korinther, die hatten alle Gnadengaben. Habe ich auch gestern noch gepredigt. Die hatten alle Gnadengaben reichlich. Und trotzdem war Unruhe in der Gemeinde. Hurerei, das Missachten des Abendmahls. Waren ganz furchtbare Dinge, die da passiert waren, nicht? Also die Gnadengaben, die reichen nicht. Die schützen die Gemeinde nicht, ne? Keine Chance. Und wenn ich so sehe, was für Gnadengaben wir bei uns haben, wie zum Beispiel Schwestern sich um die Kinderstunde kümmern, das ist so wunderbar. Manchmal möchte ich es veröffentlichen. Die wollen das nicht, weil die Kinder natürlich nicht im Internet erscheinen sollen. Nicht? Aber das ist so wunderbar, wie die sich um die kümmern und denen das Wort Gottes so plastisch erklären. Nicht? Das sind Gnadengaben. Du bist nichts besser, wenn du predigst oder wenn du singst oder was weiß ich. Du musst lernen, dich auch unterzuordnen. Nicht? Also sich darauf was einzubilden. Oben zu stehen oder Vorsitzender in einem Angelverein zu sein, ist ungefähr so dämlich wie gestern bei der Wahl. Ich war gestern mit meiner Frau wählen. Wir waren vor der Gemeindestunde schon da. Und dann guckte der, meine Frau war zuerst dran, dann lässt er der Frau den Vortritt, nicht? Und dann guckte der an seine Liste, die dann abhaken muss, und guckte und guckte und guckte und fand ihren Namen nicht. Und dann sagte er, oh, Sie sind ja Nummer 2. Und da habe ich gesagt, na, dann hoffe ich mal schwer, dass ich Nummer 1 bin. Und dann guckte er, tatsächlich, sagt er, Sie sind die Nummer 1 auf der Liste. Ja, gut, das wäre ja zu viel, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin der Held, weil ich ja Nummer 1 in der Liste war, von unserem Ort mit 1300 Leuten, nicht? Das ist Zufall, das ist Quatsch. Aber genauso dämlich benehmen sich einige Menschen, die glauben, in der Christengemeinde könnten sie vielleicht eine bestimmte Vorrangstellung einlegen. Und das ist einfach nicht so. Das nächste Wort lautet Zorn. Kommt 18 Mal vor im Neuen Testament, 666. Da gibt es noch ein zweites Wort, das heißt Orge. Der Zorn des Lammes zum Beispiel in der Offenbarung. Das kommt 36 Mal vor, 6 mal 6. Da sehen wir die ganze teuflische Art dieser Dinge, die sich da in die Gemeinden einschleicht, nicht? Und interessant, dieses Wort für Zorn, Thymos, das übersetzt der Luther mit Ungnade. Der Zorn, der hier steht in der Gemeinde, der heißt also Ungnade. Nicht bereit sein, mal bei einem Bruder oder einer Schwester mal drüber hinwegzusehen über etwas. Ja? Ich habe auch viele Dinge in meinem geistlichen Leben verändern müssen in einer neuen Gemeinschaft. Nicht? Da muss man plötzlich das Vaterunser beten, weil die Geschwister sich das wünschen. Habe ich nicht so kennengelernt. Ich habe mal kennengelernt, das ist nur eine Anleitung zum Beten. Ist auch überwiegend für die Juden gedacht und so weiter. Da gab es viele Argumente dafür. Ich habe gesagt, ich habe das Vaterunser immer geliebt. Wenn ihr euch das wünscht, dann beten wir das jetzt. Das beten wir jetzt jeden Sonntag. Ja? Oder ein Kreuz hinzuhängen. War bei uns auch nicht üblich in der Gemeinde. Haben wir sofort hingehängt. Nicht? Man muss manchmal auch einfach Dinge so geschehen lassen, die nicht Gottes Wort widersprechen. Da kann man auch sagen, das machen wir einfach so. Nicht? Wenn ich euch mal sage, was Zorn betrifft, da bin ich sehr traumatisiert. Wir hatten bei uns auch so sogenannte Brüderstunden. Das soll bei uns jetzt auch wieder eingeführt werden, Gemeindestunden. Und ich warne davor, solange man nicht 200, ja, warum lachst du, du kennst das, was? 200, 300 Leute sind, dann ist das nötig, dass man bestimmte organisatorische Vorkehrungen trifft. Aber mit so wenigen, wie wir es sind, so 50, 60, 80 Leute, da braucht man das noch gar nicht. Kann man dankbar sein, wenn man es nicht hat. Ich habe da nur Streit und Ärger erlebt. Du auch, ne? Siehste. Und ich war die erste Stunde, ich habe eine Predigt gehalten in meiner alten Gemeinschaft, haben eine Predigt gehalten, ein, zwei Predigten, und die sind auf viel Resonanz gestoßen. Und dann sagten die, oh, du wirst der Richtige, der auch mit in die Brüderstunde kommen muss. Ja, gut, okay, wenn man mich bittet. Dann kam ich dahin, dann lasen die den Vers, wie schön es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, aus dem Psalm, wunderbarer Vers. Und dann kam die Stunde meines Lebens. Ich habe noch nie erlebt, dass Brüder sich so furchtbar angekeift haben. Und ich habe nur gedacht, wo bin ich hier denn gelandet? Das ist zum Glück dann nicht so fortgesetzt worden. In den kommenden Stunden war das besser. Aber ich glaube, diese erste Stunde, da hat der Herr mich schon traumatisiert und mir gezeigt, da kommt nichts bei raus. Lasst diese albernen Besprechungsstunden, besprecht nur, was nötig ist, und kommt nicht zusammen für diese Dinge. Ich glaube, wir müssen gleich Schluss machen. Wir kommen nicht mehr bis zum Ende. Zänkereien, Eritreia, das heißt eigentlich nicht einerlei gesinnt sein. Ja? Und das kann vorkommen, dass Geschwister sagen, so, ich gehe jetzt. Die Gemeinde passt mir nicht mehr. Das habe ich auch schmerzlich erlebt, gleich am Anfang, bei einer Schwester der ersten Stunde, die dann früh ging. Auch aufgrund der Familie. Denkt an die Syrerin, was die getan hat. Und ich kann verstehen, wenn jemand das nicht schafft, weil er seine Familie natürlich liebt. Nicht? Das kann ich gut verstehen. Und da hat mir ein geistlicher Vater gesagt, Matze, du musst dich daran gewöhnen, dass Menschen die Gemeinde verlassen. Das kann manchmal schmerzhaft sein, aber du wirst es nicht immer verhindern können. Und das habe ich mittlerweile auch gelernt, nicht? Dass man Dinge unterschiedlich sieht und dass man dann unter Umständen auch damit rechnen muss, dass solche die Gemeinschaft verlassen. Das nächste Wort heißt Verleumdungen, Katalalia. Lalia kommt von Laleo, von Reden. Kata habe ich euch gerade erklärt, am Kuss. Das ist die Steigerung. Das heißt also eigentlich auch so viel wie viel reden. Verleumdung heißt zu viel quatschen, nicht? In meiner alten Gemeinde berichteten mir einige, als wir sie verlassen hatten, da wurde dann bekannt gegeben, die kommen nicht wieder. Ohne das mit uns abzusprechen. Das ist eine Verleumdung. Die kommen nicht wieder. Das war für die Geschwister dort gesetzte Sache. Haben wir nie gesagt von uns. Wir haben auch nie gesagt, tschüss, wir gehen. Wir haben nur neue Aufgaben bekommen. Das sind Verleumdungen, ne? Und das ist nicht gut. Und das geht in eins mit Ohrenbläsereien, nicht? Und wisst ihr, wie man die beseitigt? Ich möchte am Schluss kommen. Ohrenbläsereien, das nächste Wort. Schlag mal noch einmal zum Schluss die Sprüche auf, ja? Sprüche 26, da haben wir einen schönen Satz vom Prediger Salomo, der uns sagt, wie man gegen Ohrenbläsereien vorgeht. Ohrenbläsereien und Verleumdungen, vieles reden, nicht? Katalalia, das ist mit einer einzigen Sache ganz schnell aus der Welt geschafft. Ohrenbläsereien und Verleumdungen. Können wir zusammenfassen, diese beiden Worte. Sprüche 26. Vers 20. Wo es an Holz fehlt, erlischt das Feuer. Und wo kein Ohrenbläser ist, da hört der Zank auf. Das lernen wir. Je mehr wir nachschütten in dem Gequatsche, nicht? Und da sind Gemeinden nicht frei von, ne? Und je mehr wir uns daran beteiligen, umso länger brennt das Feuer. Also leg einfach kein Holz nach und die Sache ist erledigt, nicht? Das siebte Wort heißt Aufgeblasenheit. Da sage ich nur einen Satz zu. Ich weiß nicht, ob ihr die Fest und Treu kennt, von Wolfgang Bühne. Da steht auf der Ausgabe, auf der aktuellen, hinten drauf, das Zitat eines Bruders. Geistesgaben sind keine Medaillen, mit denen man angibt, sondern Schrubber und Besen zum Dienen. Schön gesagt, nicht? Und die Unordnungen, das ist das letzte Wort, die sorgen dafür, dass Unfrieden in die Gemeinde kommen kann. Wir müssen auch eine gewisse Ordnung immer haben, nicht? Ich habe das erlebt in Gemeinden, da war der Lärmpegel durch die Kinder so hoch, da habe ich gesagt, ihr müsst euch überlegen, dass ihr was macht. Da gucken die mich ganz erschrocken an. Und dann haben die sich zusammengesetzt und haben gesagt, ja, lass es mal machen. Wir nehmen die 3- bis 8-Jährigen raus, wir haben Geschwister da, die dafür sorgen, dass sie eine Kinderstunde haben. Und von da an war wunderbare Ruhe im Raum und die Kinder hatten geistliche Nahrung, wir hatten geistliche Nahrung. Hat bei uns in der Gemeinschaft genauso gut geklappt. Es ist wunderbar, wenn das so schön funktioniert. Und wir lassen die Kinder immer drin bis zur Predigt, damit sie sich auch an den Gottesdienstablauf gewöhnen. Nicht? Die Gebete, die Gesänge und dann dürfen sie in die Kinderstunde gehen. Das ist wunderbar gelöst auf diese Art und Weise. Also, was wollt ihr tun? Bei Gegenwind, aus der Gemeinde, aus der Welt. Wollt ihr resignieren? Meine Schwester Sandra, eine der Schwestern, die ich schon vor 2 Jahren getauft habe oder vor 3 Jahren, ja, die ich taufen durfte, die richtig aus der Welt kam, die sagt, ich war voll in den Fängen des Teufels, ja, die hat mir letzte Woche gesagt, Matze, ich mag nicht mehr. Ich will endlich beim Herrn sein. Ich habe die Schnauze voll von dieser Gottlosigkeit. Sie kriegt es auch mit in ihrer, bei ihren Kindern, in der Schule, was da teilweise von den Lehrern geschrieben wird. Man bricht zusammen, nicht? Ich mag nicht mehr, sagt sie. Ich möchte wie Jona einfach abhauen, sagte sie mir. Und weil die Schwester auch viel Humor hat, sagte sie zu mir, ja, aber ich lasse es doch lieber, weil ich weiß nicht, was Gott mir für einen Fisch schickt. Weiß nicht, ob sie Angst vor dem Hai hatte, aber... Also resignieren wir nicht, fliehen wir auch nicht, wie Jona, weil uns das nicht passt, sondern erinnern wir uns daran, dass wir eine Aufgabe haben. Und normalerweise sage ich das nur Ungläubigen, auf Evangelisationen. Euch rennt die Zeit weg, bekehrt euch nicht. Aber wisst ihr was, das gilt für uns Christen genauso. Uns rennt die Zeit weg. Wir müssen uns zwar nicht bekehren, wenn wir es einmal getan haben, aber uns rennt die Zeit weg, etwas für den Herrn zu tun, nicht? Meine Predigt hier stand ein bisschen auf wackeligen Beinen. Weil gestern Abend die Mutter meiner Frau gestorben ist. Die hat der Herr zu sich genommen. Sie ist eine gläubige Frau. Tiefgläubig. Und 94 Jahre alt. Ein gesegnetes Alter. Trotzdem ist es natürlich immer eine Sache, wo man Abschied nimmt, nicht? Und wisst ihr, was meiner Schwägerin am schwersten gefallen ist? Sie war auch ganz ruhig, ganz gefasst. ist nicht gläubig. Aber wisst ihr, was ihr schwer gefallen ist? Am Schluss musste sie die Formalitäten erledigen. Und dann muss dann in diesem Rahmen der Ausweis der Person vorgelegt werden für die Formalitäten. Und dann sah sie, der Ausweis, der ist gestern abgelaufen. Da sehe ich einige erschrockene Gesichter. Das ist Hammer, oder? Ihr Ausweis läuft an dem Tag ab, an dem der Herr sie zu sich nimmt. Seht ihr, und so ist das. Wir haben eine begrenzte Zeit. Also nehmen wir uns die Zeit für den Herrn, ungeachtet des Gegenwindes, aus der Welt oder aus der Gemeinde. Wir müssen uns klar sein, wir haben es mit Kämpfen in der unsichtbaren Welt zu tun. Als Daniel einmal Erkenntnis sucht und 3 Wochen keine Antwort bekommt, da erklärt ihm anschließend Michael, ich wurde aufgehalten. Das sind Kämpfe in der unsichtbaren Welt. 21 Tage hielt der König von Persien mich auf. Das sind Kämpfe in der unsichtbaren Welt. Und genauso ist es bei uns heute auch. Wir erleben Kämpfe und damit müssen wir leben. Also stellen wir uns auf Gegenwind ein und seien wir mutig. Stehen wir da wie ein Baum, wie mein Profilbild, dass wir den Menschen sagen können, ein Christ ist kein Jammerlappen und ich halte Gegenwind stand. Christen sind immer gestorben für ihren Glauben und ich hoffe, wir müssen das nicht tun. Aber eines können wir tun, für den Herrn dem Gegenwind standhalten und versuchen, die Herde zusammenzuhalten. Amen. Amen.